Wir lesen heute die Verse 3 bis 11 aus dem ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Heute soll es um die Ordnungen in Lehre und Leben gehen. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsam, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn auch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Soweit Gottes Wort. Der Apostel Paulus erinnert Timotheus daran, es geht ja hier um Gemeindeordnung, denn jede Gemeinde muss eine Ordnung haben. Und zwar nicht eine Ordnung durch Menschen, sondern eine Ordnung durch Gott, durch seinen Geist, weil die Gemeinde sich nicht selber gehört. Sie gehört keinem Menschen, sie gehört keinem Verein, sie gehört Gott. Und er hat das Sagen darüber, wie seine Eigentumsgemeinde gestaltet sein muss. Darum sandte er zu Pfingsten seinen Geist, um diese seine Gemeinde zu befähigen, das zu sein, was sie sein soll. Dass sie Abstand nimmt von sich und ihren Vorstellungen und sich einbinden lässt unter die Führung Jesu im Geist und sich einbinden lässt auf neue Wege, die sie zuvor nie kannte. Das ist ein Phänomen, was sicher dieser und jener für sich persönlich schon studiert hat und kennengelernt hat, als er wiedergeboren wurde zum neuen Leben, dass er ganz andere Wege plötzlich ging, die er zuvor nicht kannte, für die er auch überhaupt keine Befähigung empfand und plötzlich gesandt wird. Wir denken da auch an den Philippus, der dem Kämmerer aus dem Mohrenland zur Seite gestellt war, der auf dem Weg war von Jerusalem nach Gaza, in den Gazastreifen, um wieder zurück zu gelangen nach Äthiopien. Philippus wurde ihm einfach zur Seite gestellt. Er kannte diesen Mann gar nicht. Er wusste gar nicht, was er dort sagen sollte. Und doch wurde ihm zur Zeit und Stunde genau das gegeben, was der Kämmerer wissen musste. Das, was ihm auf dem Herzen lag, zu wissen, denn er las im Propheten Jesaja. Und als dieser Missionsauftrag beendet war, lesen wir in der Bibel so wunderbar, der Herr nahm ihn weg und dann wurde er zu Aschdod wiedergefunden. Neue Wege, andere Wege, die sich Philippus gar nicht ausdenken konnte, für die er persönlich gar keine Eignung verspürte, die durfte und musste er gehen und darauf war er fruchtbar und segensreich für andere. Das ist das Wesen der Gemeinde Jesu, nachdem der Einzelne herausgerufen ist aus seinem persönlichen Leben. Das ist wunderbar. Gott belässt ja nie jemand in seinem Leben. Wenn er wiedergeboren ist, wird er rausgerissen aus seinem persönlichen Lebensvorstellung und hineingesetzt in die Lebensvorstellung des lebendigen Gottes. Da geht alles ganz anders zu. Da lernt man Menschen kennen, die man nie kennenlernen wollte. Da kommt man an Orte, an die man nie gefahren wäre. Das ist was ganz Neues. Und das merken wir und studieren es auch als Gemeinde Jesu, du bist auch dabei, du auch dabei. Ja, wir sind jetzt zusammen. Wir gehen einen Weg und zwar himmelwärts. Und wir werden in Ewigkeit zusammengehören. Das ist ja was ganz Wunderbares. Und diese Ordnungen, die mussten auch hier bei der Neugründung der Gemeinden kennengelernt werden. Und indem eine Gemeinde dort aufwuchs, machte sich natürlich auch der Widersacher Gottes bereit, dieses Wachstum zu verhindern. Und darum erinnerte Paulus seinen Ziehsohn Timotheus daran, dass es im Gemeindeleben nicht nur um die Wachsamkeit geht, sein eigenes Leben vor Gott in Ordnung zu halten, was ja sehr wichtig ist. Denn die Glaubensgeschwister sehen ja das Leben des anderen nur zu einem gewissen Teil. Wir wissen ja nicht, was jeder von uns hinter seinen vier Wänden treibt. Das sehen wir nicht. Darum ist jeder einzeln aufgerufen, sein Leben vor Gott in Ordnung zu halten. Aber nicht nur darum geht es, sondern es geht auch um die Wachsamkeit, so haben wir gelesen, und die Klarheit, das verkündigte Evangelium zu behalten, in Reinheit zu behalten. Denn Profilsucht und Ehrsucht gibt es nicht nur unter den Weltmenschen, sondern auch unter den Gläubigen, wenn sie nicht ständig auf ein Leben in der Heiligung durch Gottes Wort bedacht sind. Dann breiten sich schnell durch fleischliche Gesinnung Irrtümer aus. Nur kleine Abweichungen genügen schon, Abweichung vom Evangelium Christi, um dann in eine verderbte Irrlehre einzumünden. Wenn am Anfang eine kleine Abweichung ist von einem Weg und wir schauen dann mal 2-3 Kilometer weiter, dann kann dieser Zentimeter dazu geführt haben, dass es schon bereits zwischen dem guten Weg und dem schlechten Weg eine weite Spanne gibt. Je länger diese kleine Abweichung beibehalten bleibt, desto größer wird der Abstand vom wahren Evangelium. Also es braucht nicht viel, um in eine Irrlehre einzumünden oder eine Irrlehre entstehen zu lassen. Darum haben wir hier gelesen, achte darauf, dass nicht Fabeln und die Geschlechtsregister den Vorrang haben, sondern dass die Lehre, die ihr empfangen habt, die Lehre Jesu Christi durch die Apostel beständig bleibt. Denn etliche sind bereits schon abgeirrt und haben sich dem unnützen Geschwätz angegliedert. Unnützem Geschwätz. Und ich denke, dass wir nicht nur einen Einblick in die Entstehung der Gemeinde Jesu zur damaligen Zeit vor 2000 Jahren hier bekommen, sondern immer wieder einen Blick für die Realität der Zeit. Auch heute in unserer Zeit sind viele abgeirrt und dem unnützen Geschwätz nachgewandelt und wissen nicht mehr, was der Weg des Lebens wirklich ist, weder für sich noch für die Gemeinde. Kleine Abweichungen können zu großen Irrtümern werden. Bei jeder Gemeindegründung in der damaligen Zeit mussten daher Grundordnungen vermittelt und weiterführend beachtet werden. Wo dieser ständige Abgleich des Glaubenslebens mit dem geoffenbarten Wort Gottes nicht geschieht, lauert ja bereits der Satan zwecks verführerischen Lehren und Machenschaften und Sünde vor der Tür. Wie sagte es der lebendige Gott schon zu Kain, als er sah, dass Kain nicht im Abgleich mit seinem Schöpfer blieb? Er regte sich nämlich auf über die unterschiedliche Form des Segens, den Gott gab, über dem Opfer, was Abel gab und Kain gab. Statt in den Abgleich zu kommen vor das Angesicht Gottes, Herr, was willst du mir sagen? Verstockte er sein Herz. Und wie sprach Gott dann zu ihm? Wenn das geschieht, dann lauert die Sünde bereits vor der Tür Und dann musst du Acht haben, dass sie dich nicht in den Griff kriegt, das heißt der Satan, dich in den Irrweg führt, in die Irrlehre. Warum ergrimmst du, sprach der Herr zu ihm, und warum verstellt sich deine Gebärde? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, dann bist du ja angenehm. Bist du aber nicht fromm, dann ruht die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Und im Neuen Testament finden wir das im Petrusbrief auch, dass wir achtsam sein müssen darüber, dass der Abgleich zwischen dem Worte Gottes und unserem Glaubensleben immer stattfindet und wir nicht der Verführung anheimfallen. Die Verführung ist in dem Falle sehr fromm. Es ist ja keine Verführung im Sinne der offenbaren Sünde in der Welt, sondern es geht um fromme Verführung. Das sieht so glamourös fromm aus. Und dabei ist es der total falsche Weg. Ja? Wir werden uns einige Beispiele nachher lesen. 1. Petrus 5, Vers 8 und 9, schreibt der Apostel auch, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht ja, welchen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Dem widersteht. So wurde es Kain auch gesagt. Ist es nicht so, dass wenn du fromm bist, bist du angenehm? Wenn du nicht fromm bist, dann lauert die Sünde vor der Tür. Herrsche du über sie. Dem widersteht. Mach den Abgleich mit dem Worte Gottes für das eigene Leben und auch das Gemeindeleben. Timotheus sollte also die Wachsamkeit über die gesunde Lehre des Glaubens an den Heiland, Jesus Christus, nicht außer Acht lassen. Wie auch zur Zeit, als er in Ephesus von Paulus zurückgelassen wurde, so haben wir gelesen, um die Epheser-Gemeinde gegen den Götzendienst zu schützen und zu stärken. Denke daran, ich habe dich damals zurückgelassen in Ephesus, damit du den Ephesern dort die Grundlagen des Glaubens mitteilen durftest, bevor ich oder zur Zeit, da ich nach Mazedonien weiterreiste, Apostelgeschichte 20, 1-3. Denn in Ephesus war zuvor ein großer Aufruhr da. Man diente dem Götzenbild der Diana, Diana der Epheser. Und mittendrin entstand die Gemeinde Jesu. Und wir wissen, dass es auch heute in der Welt eine Verschmelzung von Götzendienst und Christentum geben kann. In Südamerika ist das sehr verbreitet. Man dient den Göttern der Ahnen und zugleich geht man in die Kirche. Man gibt einfach den Götzen, den man vorher diente, die christlichen Namen Maria, Josef, Johannes und so weiter. Aber man dient in selber Weise weiter. Man braucht also Grundlagen des Glaubens, um einen ganz neuen Weg zu gehen, einen Weg, den man vorher nie gekannt hat. Paulus sagt, erinnere dich daran, Timotheus, dass du zu Ephesus auch von mir aufgefordert worden bist, dort zu bleiben, diese Grundlagen zu legen. Und das muss überall so geschehen, damit die Menschen nicht dem unnützen Geschwätz, was religiös aufkommt, nachfolgen und somit verderben. Es sind also nicht immer die großen und groben Falschheiten und Lügen, die das Evangelium der Seligkeit zerstören wollen, sondern, wie es im Hohenlied 2,15 auch heißt, es sind die kleinen Füchse, die kleinen Halbheiten, die den Weinberg und die Grundwahrheiten der Erlösung von Sünde und Tod in Frage stellen. Die kleinen Füchse. Es ist der kleine Zweifel an dem geradlinigen Weg Jesu. Schon im Paradies, der kleine Zweifel, sollte Gott es so oder so gesagt haben? Und dieser kleine Zweifel führte bereits ins Abseits. Was sind denn die Grundwahrheiten des Evangeliums, die unbedingt festgehalten werden sollen? Einige Punkte, 5 Punkte möchte ich uns dort nennen. Einmal, alle Menschen sind Sünder. Von dieser Grundwahrheit sind viele Religionen abgewichen. Ich werde da auch etwas lesen. Auch die vorher vom Christlichen herkamen, sagten nachher, sowas gibt's nicht. Der Mensch ist kein Sünder. Aber alle Menschen sind Sünder, ohne Ausnahme. Das ist die Grundwahrheit des Evangeliums, Römer 3, Vers 23. Es ist kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln alle des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Also, das ist die Voraussetzung, um überhaupt in Gemeinde Jesu leben und darin handeln zu können. Diese Grundwahrheit angenommen zu haben, ich bin ein totaler Sünder. Und alle, die da sitzen, sind es. Auch alle Menschen, die über diese Erde gehen. Ohne Ausnahme. Da gibt es nicht einen einzigen, der vollkommen ist. Wenn man diese Grundwahrheit nicht mehr stehen lässt, ist das ganze Evangelium schon nicht mehr sauber und nicht mehr tragfähig im Leben des Einzelnen. Denn wer kein Sünder ist, braucht doch keinen Erlöser. Das ist aber auch eine Grundwahrheit, dass niemand, wenn jemand sagt, ich bin ein Sünder, sich selbst erlösen kann. Auch das muss immer wieder akzeptiert werden. Grundwahrheit, alle sind Sünder. Keiner kann sich selbst erlösen. Das musste ja den Urgemeinden gerade in Europa mal klar gemacht werden, weil sie ja immer versucht haben, sich selbst zu erlösen. Und plötzlich umdenken, du, das geht ja überhaupt gar nicht. Timotheus, das musst du ihnen sagen. Auch denen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Das wurzelt noch nicht tief genug in ihrem Herzen. Sie können sich in keinem Punkt ihres Lebens selber so verbessern, dass sie Gott gefallen. Sie können sich nicht erlösen und sie können auch nicht heilig werden. Keiner hat ein Vermögen dazu. Das ist eine Grundwahrheit. Römer 3, 24a steht es nämlich, sie werden alle ohne Verdienst gerecht. Also mit anderen Worten, man kann die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht verdienen. Und wie sagt es der Herr Jesus in Matthäus 7, Vers 17, da sagt er dann, dass von einem faulen Baum keine guten Früchte kommen können. Ein fauler Baum bringt faule Früchte. Ist gar nicht anders möglich. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen. Ein fauler kann nicht gute Früchte bringen. Unmöglich. Und dadurch, dass alle Sünder sind, kann keiner was Gutes bringen. Also selbst Erlösung ist nicht möglich. Ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen. Eine dritte Grundwahrheit ist, Vergebung und Erlösung ist nur durch Gnade möglich, durch nichts anderes. Gemeinde Jesu muss auf diesem Boden bleiben, dass Vergebung und Erlösung nur durch Gnade Jesu möglich ist. Lesen wir Römer 3, 24b bis 25. Ohne Verdienst werden wir selig, das aus Gnaden. Aus Gnade durch die Erlösung so durch Jesum geschehen ist. Also die Gnade hat die Basis auf der Erlösung in Christus. Nirgendwo anders, es ist nicht irgendeine Gnade, nun komm mal rein, ja, ich akzeptiere dich hier, sondern zuvor musste die Erlösung am Kreuz geschehen, das Opfer, das ist die Basis. Anders ist Erlösung und Vergebung nicht möglich, denn Jesus Christus, den hat Gott vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut. Deswegen rühmen wir das Blut des Lammes, das Blut Jesu, das uns reingewaschen hat von allen Sünden. Damit die Gerechtigkeit, die vor ihm, also vor Gott, gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war, unter göttlicher Geduld. Aber keiner sie verbessern konnte oder abgeben konnte oder gut machen konnte. Ja, eine Grundwahrheit. Vergebung und Erlösung ist nur durch die Gnade Gottes in Christus, durch das Opfer auf Golgatha, möglich. Eine weitere Grundwahrheit lautet, Jesus ist Gott. Auch davon sind viele, die zunächst an Jesus glaubten, abgedriftet. Und deswegen haben wir heute so viele Irrtümer und Sekten, aber die gab es nicht nur, gibt's nicht nur heute, sondern die gab es schon immer. Sobald Gemeinde Jesu aufstieg, gab es auch diese Irrtümer und Sekten, wo man sagte, Jesus ist nicht Gott. Das ist eine Grundwahrheit, die immer wieder gepredigt und auch geglaubt werden muss. Jesus ist deswegen Erlöser, weil er Gott ist. Er könnte kein Erlöser sein, wenn er nicht Gott wäre. Denn wenn er nicht Gott ist, ist er auch ein Sünder, ist er auch ein Mensch. Und ein Sünder kann keinen Sünder erlösen. Nur Gott selbst ist kein Sünder, er ist sündlos. Deswegen fragte er die Leute, wer kann mich einer Sünde zeihen oder wer kann sagen, dass ich eine Sünde begangen habe? Keiner konnte das. Er hatte keine Sünde, weil er Gott ist. Ja, weil er Gott ist. Er kam sündlos auf diese Welt und blieb auch ohne Sünde. 2. Korinther 5, Vers 19. Das ist das, worum der Apostel hier mit dem Timotheus spricht und auch um die Gemeinde kämpft, dass sie diese Grundwahrheiten festhalten. Denn nur ein kleiner Schritt weg von der Grundwahrheit führt in die zerstörerische Irrlehre. 2. Korinther 5, 19. Gott war selbst in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Oder denken wir an Johannes 10, Vers 30, wo es der Herr Jesus selber sagt, ich und der Vater sind eins. Sonst würde diese Erlösung überhaupt nicht stattfinden können. Oder in Johannes 14, Vers 9, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn das nicht so wäre, gäbe es keine Erlösung. Gäbe es keine erlösende Grundlage für das Wachstum der Gemeinde, für Gemeinde überhaupt. Verstehen wir? Und eine weitere Grundlage, um die es dort in den zu gründenden Gemeinden zu reden und zu kämpfen galt, war, dass Jesus den Tod überwunden hat und ewig lebt. Auch das war ein Problem. Wir haben das ja im Korintherbrief gelesen, dass es da so verschiedene Meinungen gab. Tod überwunden, ja, das müssen wir erst mal sehen, wie das ausgesehen hat. Und da musste ein ganzes Kapitel für um die Auferstehung Jesu von den Toten geschrieben werden, weil es da Unsicherheiten gab unter den Christen. Ist das so? Ist er vielleicht nur im Geist auferstanden und dergleichen? Jesus hat den Tod überwunden und lebt ewig und die an ihn glauben, leben auch ewig durch das Gnadengeschenk. Das ist auch eine wichtige Grundlage zum wirklichen Leben der Gemeinde. Lesen wir dazu einige Bibelverse, 1. Korinther 15, 3 und 4, damit wir das auch immer biblisch belegen. 3 und 4, ich habe euch zuerst gegeben, was ich auch empfangen habe, schreibt der Apostel, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, so wie es die Schrift sagte, und dass er begraben wurde. Also er war wirklich tot und er ging in das Totenreich. Und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Grundlage des christlichen Lebens. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Er ist begraben. Er war tot. Und er ist auferstanden, dass wir leben. Grundlage des Glaubens und des christlichen Lebens. In Hebräer 10, 14 bis 18 lesen wir in diesem Zusammenhang auch. Und wo diese Wahrheit pulsiert in der Gemeinde Jesu, kann es nicht fehlgehen. Weil da jeder sich abhängig macht von dem Leben aus Gott und nicht mehr von dem eigenen. Hebräer 10, 14 bis 18. Mit diesem einen Opfer hat Jesus in Ewigkeit vollendet diejenigen, die geheiligt werden. Und es bezeugt uns aber, dass auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hat, das ist das Testament, das ich mit ihnen machen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz, und das wurde ja auch im Timotheusbrief hier angesprochen mit dem Gesetz und wer das wieder ins Spiel bringt, das äußere Gesetz, ich will das Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Und wo solche Vergebung ist, da ist überhaupt kein Opfer für die Sünden mehr nötig. Das ist Evangelium. Das sind die Grundlagen, auf denen Gemeinde Jesu stehen und gebaut werden soll und handeln soll. Die Grundwahrheiten der Erlösung von Sündern zum ewigen Leben als Gotteskinder, dürfen also in der Gemeinde nie verschoben oder mit Zusätzen belegt werden. Zusätze zur Erlösung. Wir kennen das in vielen Richtungen heute. Christus ja, aber das auch noch. Da kann man vieles einsetzen. Ich will das jetzt gar nicht so aufzählen, aber ich möchte uns Beispiele geben, um deutlich zu machen, wie vom Christentum etliche durch Verschiebungen des Evangeliums oder eben durch Hinzusetzung mancher Gedanken eine ganz neue Lehre entwickelt haben und dadurch abgedriftet sind von den Grundwahrheiten des Evangeliums. Zum Beispiel die Anthroposophie. Die Anthroposophen kommen ja von der Bibel her. Da ist ja der Pfarrer Rittelmeier gewesen, Pfarrer, evangelischer Pfarrer von der Bibel, Theologe, ja. Und auch der Gründer, der Steiner. Aber was kam dabei heraus bei ihren Gedanken und Abweichungen? Sie haben ein ganz neues Christusbild entwickelt. Das heißt also, nachdem, wie es dort Steiner dann sagt, enthält das Neue Testament zwei Christusgestalten plötzlich. Ja, wie hat er das begründet? Einmal den nathanischen Jesus aus dem Lukasevangelium, die zwei Geschlechtsregister. Da haben sich die Leute Gedanken gemacht. Ja, es gibt ja zwei verschiedene Geschlechtsregister, Matthäusevangelium, Lukasevangelium. Und einmal den salomonischen Christus, also den salomonischen Christus und den nathanischen Christus. Das ist Nathanael, also Priester, ja, der Prophet. Einmal die Linie durch die Priesterschaft und einmal die Linie durch Königslinie, weil Jesus in sich Priester und Prophet vereinigt. Also haben sie gesagt, gibt es offenbar zwei. Der salomonische Jesus, also mit der Königswürde, der ist allerdings mit 12 Jahren gestorben. Und der Geist Zarathustras, das heißt der Neugestalter der alten iranischen Religion, der in ihm wohnte, der Geist Zarathustras in ihm, ging auf den nathanischen Jesus dann über. Erst bei der Taufe im Jordan senkte sich das große Christus-Ich hinein in den nathanischen Jesus. Also man staunt, was man so alles an Gedanken haben kann. Und da entwickelt sich das weiter. Wenn man jetzt nicht mehr im Abgleich mit der Bibel demütig steht, dann spinnt sich dort ein Weg und eine Irrlehre zusammen, die man nicht mehr einholen kann. Dies alles begründet Steiner mit den unterschiedlichen Geschlechtsregistern im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Allerdings übersieht er die Tatsache, dass auch im Geschlechtsregister Marias, dass wir im Lukasevangelium finden, Josef als Sohn Elis bezeichnet wurde, obwohl ja Eli Marias Vater war. Aber das jetzt mal nur nebenbei, das hat er so gesehen. Gerade in der Erziehung der Waldorfpädagogik spielt das Menschenbild natürlich eine wesentliche Rolle. Steiner spricht nun alles auf dem Boden natürlich der Bibel, von den Geschlechtsregistern, ganz klar, nicht? So denken diese. Er spricht davon, dass der Mensch nicht Geist, Seele und Leib, wie es die Bibel sagt, hat, sondern bezieht sich da auf eine Offenbarung, aus der ja herausgeht, dass es einen oberen göttlichen Teil des Menschen gibt, also im Kosmos, eine Wesenszeit und dann eben einen materiellen Teil, der Körper, der niedrige Teil. Und die beiden müssen stückweise zusammenkommen. Jeder hat von ihnen eine individuelle Fähigkeit. Der physische Körper ist natürlich bei der Geburt da, alle anderen Teile werden zu von Steiner genau festgelegten Zeitpunkten in die Entwicklung hineingeboren. Sünde als grundsätzlicher Zustand des von Gott getrennten Menschen ist der Anthroposophie also fremd. Man spricht mehr von Fehlern und Verfehlung, das heißt, ich habe die Stücke, die zu mir kommen, noch nicht alle erhalten. Deswegen bin ich noch unvollkommen, aber Sünder bin ich nicht. Die Begriffe Sünde und Schuld tauchen zwar auf, sind aber auf die Fehlerhaftigkeit eines Teils des Menschen zurückzuführen. Der Tod Jesu am Kreuz wird deshalb nicht als Sühnopfer für unsere Sünden angesehen, wie es doch nach der Schrift lautet, sondern als eine Art Kulthandlung in Verbindung mit altorientalischen mystischen Kulten. Also diese ganze Lehre und Praxis der Anthroposophie ist durchdrungen von einem unbiblischen Welt- und Gottesbild. Welt- und Gottesbild. Basiert zunächst auf der Bibel. Merken wir, was Paulus hier meint an Timotheus, achte darauf, dass sie nicht irgendwelchen Geschwätz nachfolgen. Da entsteht Furchtbares daraus. Achte immer darauf, dass die Grundlehren erhalten bleiben. Oder eine andere Gruppe, die Neuapostolische Kirche. Da heißt es ja, im Anfang des 19. Jahrhunderts, da predigte in London der Pfarrer Edward Irving Buße und die Nähe der Wiederkunft Jesu, also ganz fromm, ja. In den Versammlungen kam es dann auch bald zu Zungenreden und Weissagungen. Anstatt nun die Geister zu prüfen, wie es die Schrift sagt, hörte man auf das Gesagte dort. In den Weissagungen wurden Männer als Apostel angeredet. Und nach Irvings Tod im Jahr 1834 wählte man dann 12 Apostel. Diese sahen ihre Aufgabe darin, die Einheit der Kirche wiederherzustellen, die keine weiteren Apostelberufungen erfolgten. Da keine weiteren Apostelberufungen erfolgten, starb der Apostel Wodehaus als letzter der 12. Heute gibt es nur noch wenige katholisch-apostolische Gemeinden, in denen es Gottesdienste unter Diakone, die Liturgie sowie die Predigt eines verstorbenen Apostels lesen. Der Stammapostel, so sagte man dann, besaß Vollmachten, die gleichzusetzen war mit der Heiligen Schrift, göttliche Autorität. So heißt es dann von Fritz Krebs. Das war kein Mensch mehr, so schrieb man, der da sprach. Das konnte nur Christus selber sein. Wie Vater Krebs das auch beim Abendmahl vorbrachte und sagte, das ist mein Fleisch, obwohl ich noch lebe. Merken wir, es fing klein an, und dann driftete man sehr weit ab. Die Lehre lautet, dass nur diese Apostel, die dann plötzlich durch die Weissagung, Zungenreden eingeführt worden sind, die Vollmacht hatten, andere zu versiegeln zum ewigen Leben mit dem Heiligen Geist. Aber sie kamen vom Glauben an Christus her. Verstehen wir, wie weit das gehen kann? Oder denken wir an noch eine andere, die weltweite Kirche Gottes. Da ist ein Mann namens Armstrong gewesen, der diese Zeitschrift klar und wahr rausgab. Wir haben uns schon am Anfang des Glaubenslebens gewundert, dass selbst unter Christen in den Baptistengemeinden, wo wir dann mal hingingen, diese Zeitschrift kursierte und sagt, was habt ihr denn da in der Hand? Ja, das ist doch eine gute Schrift. Das ist eine Irrlehre. Das kam mal von dem Boden her, der Heiligen Schrift, aber weil man sich nicht mehr demütigte unter dem Wort Gottes und nicht einen persönlichen Abgleich zuließ, driftete man ab. Hinter dieser Monatszeitschrift steckt der Herbert W. Armstrong und seine weltweite Kirche Gottes. Die in 7 Sprachen erscheinende Zeitschrift wird von mehr als 20 Millionen in dieser Welt gelesen. Eine Zeitschrift, die zum besseren Verständnis dienen soll. Was hat plötzlich dieser Mann für ein Gottesbild gehabt? Nach den Aussagen der Bibel ist ja Gott unwandelbar, ewig gleich. Aber dieser Armstrong, der sagt plötzlich, Gott vermehrt sich selbst. Ja, wie hat er das gemeint? Er sagt, zur Zeit der Auferstehung würden ja die Mitglieder seiner Kirche in die Gottesfamilie hineingeboren, aber er meint damit, ein Teil von Gott werden und somit wächst Gott als Gottes Substanz. Er ist die göttliche Familie. Armstrong verkündet also einen anderen Gott als den, der sich in der Bibel offenbart. Jesus ist nach Armstrongs Lehre nicht mit dem Vater und dem Heiligen Geist eins, sondern er schreibt in diesem Heft, dass am Anfang nur zwei lebendige Wesen da waren, nämlich das Wort und Gott. Beide zusammen würden zur Zeit die Gottesfamilie bilden. Ziel des Menschen sei es, Gott zu werden. Und so geht das weiter. Aber das angefangen hat es mit dem Glauben an Jesus. Und plötzlich ein anderer Gedanke, merken wir, wie man abdriften kann, auch in unserer Zeit. Und als letztes Beispiel will ich nur noch die Zeugen Jehovas anführen, die ja auch mit dem Bibelstudium begonnen haben, aber dann sich nicht mehr abgeglichen haben mit dem biblischen Inhalt, sondern selbstständig wurden. Das ist immer gefährlich, wenn man selbstständig über die Bibel wird. Wir haben uns zu demütigen unter dem Wort Gottes, nie selbstständig. Wir herrschen nicht über das Wort Gottes, sondern wir müssen uns dem Wort Gottes anpassen. Ja, deswegen diese modernen Bibelübersetzungen, das ist satanisches Zeug. Der moderne Mensch hat sich der Bibel anzupassen und nicht die Bibel dem modernen Menschen. Das ist ein Satz, den schon Glaubensväter geprägt haben. Dieser Amerikaner Charles Russell, er kam ja aus einer presbyterianischen Gemeinde, ging dann in die adventistische Lehre hinein. Und was war das Hauptziel seines Abdriftens? Er hatte panische Angst vor der Hölle. Und jetzt plötzlich bewegte er sich statt in der Buße vor Jesus Christus auf einem neuen Weg, der ihm sagen sollte, dass es keine Hölle gibt. Denn die Zeugen Jehovas lehnen ja die Hölle ab. Wer nämlich nicht auf die gereinigte Erde kommt, der wird ausgelöscht. Na, das ist ja wunderbar. Dann gibt es ja keine Verdammnis. Merken wir, aber angefangen hatte es mit dem Glauben an Jesus Christus. Jetzt verstehen wir vielleicht mehr das Anliegen des Apostel Paulus, dass er dem Timotheus das so einschärft. Er soll unbedingt darauf achten, dass die Glaubensgrundlagen bei jeder Gemeinde Erneuerung vorhanden sind. Denn an die Galater schrieb Paulus auch, selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und würde anderes Evangelium predigen, der sei verflucht. Der sei verflucht. Der steht auf gegen den lebendigen Gott. Die Gnade Gottes also in Jesus Christus darf nicht geschmälert oder jemandem vorenthalten werden, indem man ja zu falschen Leistungen auffordert. Hinzufügungen und Weglassungen beim Evangelium entsprechen, wie es Paulus hier sagt, Fabeln, Erfindungen, Lügen, die der Satan inspiriert hat. So wie es Jesus ja auch in Johannes 8 sagt, Vers 44, wenn der Satan seinen Mund aufmacht, dann redet er immer von seinen Lügen. Grundsätzlich, er kann nie die Wahrheit reden. Alles, was er redet, ist Lüge, von A bis Z. Und deswegen muss man aufpassen, dass die frommen Lügen nicht Raum greifen. Also, sobald die Lehre von der Sündenbefreiung und dem ewigen Leben mit Jesus und benannt wird und nicht nur mit Jesus allein, ist die Lehre vom wahren Evangelium verfälscht worden und verunreinigt die Gemeinde und macht sie kraftlos und untüchtig und zeugnislos. Wenn irgendwo aufkommt Jesus und, dann ist es bereits verkehrt. Paulus geht nochmal auf das Gesetz hier ein, weil natürlich auch viele da waren in den Gemeinden, die ja das Gesetz Mose kannten. Und Paulus sagt, das ist gut, das Gesetz, aber nur für diejenigen, die auch wissen, dass dem Geheiligten kein Gesetz mehr gegeben ist. Und jemand, der durch Jesus Christus geheiligt worden ist und weiß, dass ihm kein Gesetz mehr gegeben ist, der wird auch mit dem Gesetz richtig umgehen können. Denn es heißt ja zum Beispiel in 1. Korinther 3, 22 und 23, alles ist euer, ihr aber seid Christi und Christus ist Gottes. Das heißt, Christus ist, der immer durch den Heiligen Geist auf den Weg der Wahrheit führt, wie es Johannes 16 auch steht. Wenn der Geist Gottes kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Nicht mehr das äußere Gesetz, das ihr versucht seid zu befolgen und daran doch scheitern müsst. Denn Christus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Alle, die Jesus Christus im Heiligen Geist in ihr Leben aufgenommen haben, tragen in sich die notwendige Lebensführung zur Ehre Gottes, des Vaters. In Kolosser 2, Vers 3 steht dazu nämlich, in ihm ist die ganze Fülle der Weisheit, der Erkenntnis. Also was brauchen wir mehr als Jesus? Allerdings kommt dann die Verpflichtung auf von Johannes 3, wo Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Sonst hat das keinen Raum in ihm, kann das Reich Gottes nicht erleben und nicht sehen. Es wird gleich zweimal gesagt zu Nikodemus in Vers 3 und Vers 5. Nur den Ungerechten, die den Heiligen Geist nicht empfangen haben, deren Herr nicht Jesus Christus ist, und sie noch außerhalb der Gnade stehen, brauchen, die vor weiteren Sünden bewahrenden Gesetze. Weil ihr sündiges Handeln einen zerstörenden Faktor in der Gesellschaft darreicht. Die Kraft der Sünde ist in ihnen stärker als das Vermögen zum Guten. Sie brauchen feste Verbote und Gebote, um eigenermaßen dem Nächsten gegenüber gut durchs Leben zu kommen, dass sie nicht zu viel Schaden anrichten. Ohne Jesus im Herzen braucht die menschliche Gesellschaft das schützende Gesetz. Wenn wir nicht die schützenden Gebote hätten, Rot und Grün bei der Ampel, würden die Menschen sich, die richten sich ja jetzt schon fast nicht danach, obwohl doch die Gesetze da sind, aber würden sich erst recht nicht nachrichten. Heilloses Durcheinander. Sie sind nicht befähigt, Ordnungen zu halten. Sie müssen die Gebote haben. Stehen bleiben. Gehen. Damit sie eigenermaßen durch das Leben kommen und andere nicht schaden. Gesetz. Nach dem Gesetz werden sie zur Rechenschaft gezogen und das Gesetz ist für sie da, damit sie auch nach dem Gesetz bestraft werden können, weil sie es übertreten haben. Wie haben wir gelesen? Das Gesetz ist gegeben den Ungehorsamen, den Gottlosen, den Sündern, den Unheiligen, den Ungeistlichen, den Vater- und Muttermördern, da könnte man nachlesen in 2. Mose 21, 12 bis 17, wer Vater und Mutter schlägt, ist des Todes würdig. Wer Vater und Mutter flucht, ist auch des Todes würdig. Denen ist das Gesetz gegeben, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und so weiter. Aber durch den Geist Gottes sind wir nicht auf diesem Wege. Sind wir anders geführt. Der Geist Gottes führt uns auf göttlichen Wegen und darum ist dieses Gesetz als Handleiter durch die Zeit für die Christen nicht nötig. Denn wenn es nötig wäre, würden die Gläubigen, und das geschieht in den Irrlehren, wieder auf eigene menschliche Möglichkeiten und Wege abdriften, weil sie ja die Macher sind, weil sie ja das Gute bewerkstelligen und das mündet immer in einen Fehlweg ein, ja? Somit werden also auch fleischlich gesinnte Gläubige durch die Gebote ermahnt, bei Jesus Christus zu bleiben in der Heiligkeit. Sie werden zurückgerufen. Und das Letzte, Liebe von reinem Herzen, das ist der Schlüsselvers in diesem Abschnitt, ist das Gesuchte. Damit es gut zugeht in der Gemeinde, muss das Hauptstück der Lehre zum Leben sein, Liebe Gottes unter uns. So haben wir in Vers 5 gelesen. Diese Basis des Gemeindelebens und der Gemeindelehre bezieht sich zunächst, und das bitte ich dabei wirklich zu beachten, diese Liebe von reinem Herzen zunächst als allererstes auf Gott in Jesus Christus. Nicht zuerst auf den Menschen. Zuerst bezieht sich diese Liebe auf Gott in Jesus Christus allein. So lesen wir das auch in Epheser 6, 24. Diejenigen, die lieb haben unseren Herrn Jesus, und zwar unverrückt, die sollen gesegnet werden. Und in dem vornehmsten Gebot, das im Alten Testament steht und auch im Neuen Testament abgefragt wurde, lautet es zuerst, du sollst Gott lieben. Das ist das Erste. Gemeinde muss zuerst Gott lieben. Wenn sie nicht Gott liebt, liebt sie auch den Nächsten nicht. Unfähig, den Nächsten zu lieben. Unfähig. Das ist dann alles Theater. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Wenn Gottes Liebe nicht am ersten Platz steht, ist die Liebe zum Nächsten, zu dem Gebot, das diesem gleich ist, nicht möglich. Nicht möglich. In Römer 13 schreibt auch der Apostel Paulus, seid niemand nichts schuldig, als dass ihr euch untereinander liebet. Das ist dann die Folge von der Liebe zu Gott. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz sowieso erfüllt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, du sollst nicht gelüsten. Und wenn ein anderes Gebot mehr ist, das wird alles in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Liebe aus reinem Herzen, zuerst zu Gott und dann die Möglichkeit auch zum Nächsten. Das ist der Inhalt des Evangeliums Jesu Christi. Dieses Evangelium soll allen Gemeinden gleichermaßen gegeben werden. Dieses Evangelium bewirkt nicht nur Freiheit und Furchtlosigkeit im Glauben, sondern auch Frieden zwischen Gott und den Menschen und fortwährende Freude und Gewissheit im Heiligen Geist auf das ewige Leben im himmlischen Reich Gottes, so dass man dann wirklich und dass wir dann wirklich sagen können, wie es Paulus von sich sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn. Ja, das müssen wir ganz laut betonen, Gewinn. Mit Sterben, da müssen wir nicht jetzt zusammenzucken und nach unten gucken, weil es so ein Begriff ist, vor dem alle Menschen Angst haben. Dann trifft das nämlich zu. Sterben ist mir Gewinn. Das heißt, ich gewinne noch was dahin zu dem, was ich jetzt schon habe. Das ist ein wunderbares Ziel. Und Paulus sagt zu Timotheus, bitte darauf achte, dass die Gemeinde in so einer Weise wächst und auf diesem Fundament steht, damit es gut geht und sie nicht abdriftet in unnützes Geschwätz.